und Mukatschewo hierher verschleppt hatte. Überall im Lager war die seltsame, langgezogene Melodie des Jiddischen zu hören. Alle Firmen stockten die Zahl ihrer Arbeiter auf. Es entstand eine neue Aristokratie. Neue Kapos und Blockälteste erhoben sich über die anderen. Die Baracken wurden in zügigem Tempo errichtet und Ende Juli zogen wir bereits ein. Jedes dieser Gebäude mit den 20 Zimmern wurde zu einem Block, mit einem eigenen Blockältesten als Kommandanten. Hier wurden die Häftlinge von Etagenpritschen und mit Holzspänen gefüllten Matratzen erwartet. Wir schliefen zu 30 in einem Zimmer. Auf vielen der Pritschen lagen 2 Personen, weshalb man auch hier nicht von einer wesentlich größeren Bequemlichkeit als in den Zelten sprechen konnte. Ich wurde Bewohner des Zimmers Nummer 5 im Block 1. Meine Zimmergenossen kamen aus Transkarpatien. 9. Kapitel. 2 Häftlinge, die beide Weiß hießen, legten in Eule die beeindruckendsten Karrieren hin. Der eine, ein slowakischer Handelsgehilfe, gedrungen mit niedriger Stirn, wurde der erste Urban-Kapo. Er war der Schrecken seiner Kameraden. Unmittelbar oder mittelbar verantwortlich für einige niederträchtige Brüdermorde. Später hörte ich, dass er noch vor Kriegsende in einem der Lager erschlagen wurde. Er schaffte es nicht nach Hause. Dieser Mann war ein entsetzlicher Streber und beinahe urzeitlich grausam. Die dunklen Absichten der Urban-Viehtreiber führte er gewissenhaft, ja geradezu mit Leidenschaft aus. Er zog von Einsatzstelle zu Einsatzstelle mit unverwüstlicher Kraft, wobei gesagt werden muss, dass er wesentlich besseren Treibstoff bekam als die anderen. Er erhielt das Essen aus der Betriebsküche, außerdem alle kleinen und großen Vergünstigungen der auserwählten Überläufer. Dieser hinterhältige, wichtigtuerische Kerl zählte zu den zwielichtigen Juden,